Warum sollten wir denn nicht das Böse aus seiner Hand annehmen? Er sagt nicht, der Teufel hat mich geschlagen. Ist das aufgefallen? Ah, ist wieder der Feind. Ihr kennt doch dieses Joke, ja, diese Geschichte. Also auf der Kirchentreppe draußen natürlich sitzt der Teufel und heult. Dann kommt ein Kirchgänger vorbei und sagt zu ihm, na sag mal, du und heulst und so weiter. Was ist das denn? Ja, sagt er, da drinnen, also im Kirchengebäude, werde ich für Sachen verantwortlich gemacht, für die ich überhaupt nichts kann. Du musst dem Teufel nicht so viel Macht einräumen, die er gar nicht hat. Die er gar nicht hat. Er sagt nicht, der Teufel hat mich geschlagen und missgönnt meine Nachfolge in Christus. Sondern Gott sagt, okay, ich gebe dir freie Hand, das zu tun. Er sagt, ich nehme es aus Gottes Hand. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, aus welcher Biografie ich komme. Ich weiß, aus welchem Gotterleben ich komme. Ich weiß, aus welchem Handeln Gottes ich komme. Ich weiß um meine Identität in Christus. Ich weiß um mein Leben mit Christus. Deswegen kann ich so reden. Aus der Hand Gottes nehmen. Und selbst da, wo wir so manches vergurken und verhauen, ist seine Gnade größer. Ich sage dir heute, die Gnade Gottes ist ein Vielfaches größer als ein vermeintliches Versagen und nicht auf der Linie und der Schiene geblieben zu sein. Gottes Gnade ist um ein Vielfaches größer. Und er hat dein Versagen mit einkalkuliert. Er ist dadurch erschüttert drüber und ist traurig drüber. Der weiß ja, mit wem er zu tun hat. Gott würde sagen, wenn ich nur solche Problemkinder im Himmel habe, wie du es bist, dann wäre ich der glücklichste Mann. Gott weiß um dich. Und deswegen kann ich so reden. Ich bin ein starker Verfechter und Befürworter der Gnade und der Zurechtbringung Gottes und der Wiederherstellung. Denn noch sind wir nicht am Ziel. Wer da glaubt, dass er stehe, siehe zu, dass er nicht falle. Ich wünsche mir manchmal mehr diese Demut, dieses Eingestehen. Wir sind noch nicht am Ende. Und wer weiß von uns, wie das Leben läuft und wie es verlaufen wird. Trotz aller Schmerz versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Ist das interessant? Er klagte nicht. Und jetzt kommt was. Dann kamen die Freunde. Heute sag mal Geschwister oder was weiß ich. Oder Nachfolger Jesu oder was. Und die wissen natürlich Bescheid. Wisst ihr, was ich gerne sage? So wie wir es auch wertschätzen dürfen. Im Austausch miteinander. Ich sag mal, von anderen mal zu hören. Anderen mal durchaus eine Frage zu stellen. Aber übertreib es nicht. Unterwegs, das ergibt die Situation, das ist halt so im Reisedienst, dass Menschen auf einen zukommen und einfach mal fragen, sag mal, wie siehst du das mit dem und dem? Dann sage ich immer Folgendes. Du kannst mit dieser gleichen Frage zu jemand anders gehen und er wird dir eine völlig andere Antwort geben, als ich sie dir gebe. Das gehört zur Ehrlichkeit. Immer gemäß unserer Erkenntnis, unseres Wissens, unseres Bibelverständnisses. Ich sage sogar, unser persönliches Erleben mit Gott in Situationen, wo er getan und gehandelt hat. Zu viele sind zu vorschnell mit Abwertungen urteilen und maßen sich an, als seien sie Gott selber, so zu bewerten und beurteilen. Wir wissen das letztendlich nicht. Wir können manchmal nur sagen, ja, ich sage dir immer zu den Menschen, was ich vor Gott verantworten kann, mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung bringen kann, aus meiner Sicht, ja. Und was dann vielleicht auch noch als Persönlichkeit mit hineinfließt, das würde ich dir raten in diesem Augenblick. Aber was andere dir dann raten? Deswegen ist es nicht immer ratsam, du holst dir zu viele Ratgeber. Zu viele Ratgeber sind des Königs Tod, steht in den Sprüchen. Also manchmal ist es gut, nicht zu viel zu lesen, nicht zu viel zu fragen und nicht zu viel hinzuhören. Manchmal ist es einfach sagen, strange, ich mache es jetzt so. Ich ziehe das mal durch. Der erste Freund, befolge deinen eigenen Rat. Der wusste Bescheid. So, kann man sagen, okay, ja, das ist gut, dann machen wir es mal. Aber es dauert nicht lange, kommt der zweite Freund, lass dich warnen. Und der dritte Freund, du bist schuldig, Gott ist im Recht. Ja, das ist natürlich Antwort, die hast du erwartet. Die fehlen dir gerade noch so in der Situation. Die holen dich auch noch ab, die stärken dich auch noch, die ermutigen dich. Was sehen wir hier bei Hiob, geschehen bei diesen? Da kommen wir, und jeder hat was zu sagen. Und jeder hat einen Kommentar. Aber geholfen hat ihn keiner. Keiner hat ihn rausgeholt aus der Situation. Keiner hat ihn geheilt. Keiner hat ihn wiederhergestellt. Aber sie wussten alle, was zu tun und was zu lassen ist und was der Rat ist. Erstens, eine Menge Ratgeber zu haben, hilft dir nicht weiter. Jeder kann und hat seine eigene Meinung zu der gleichen Situation. Jeder kann und hat eine eigene Meinung, das hat nicht. Jeder interpretiert und bewertet einen Zustand oder eine Situation aus seinem Blickwinkel, gemäß des Glaubens und der Schrifterkenntnis. Das müssen wir ehrlich miteinander eingestehen. Rainer Bonke sagte mal vor vielen Jahren, er ist mal von der Bühne geholt worden von jemandem. Und dann hat er gesagt, das hätte ich mir nicht mehr gefallen lassen. Aber ich war noch nicht reif genug, ich war noch nicht so weit. Ich habe mit Pastoren gesprochen, die haben gesagt, so nach der Bibelschulzeit, ja, wirbelt man ja das ganze Reich Gottes auf, man hat ja jetzt das, was die Väter der Christenheit nicht so richtig, das macht man. Haben mir Leiter, auch wichtige Persönlichkeiten in diesem Land gesagt, ich sage gerade den Leuten, hört meine Predigt da von den ersten Jahren nicht an. Schmeiß die Kassetten weg. Das würde ich euch ja so nicht mehr sagen. Die haben nichts Falsches gesagt, was ich meine. Aber heute würde ich sagen, aus dem heutigen Erkenntnis, aus dem Wachsen, ja, aus dem Wachstum, würde ich mir das so nicht mehr anmaßen zu sprechen. Also musst du immer sehen, das ist aber auch manchmal zeitbedingt, augenblicksbedingt. Das ist nie die endgültige Antwort. Ich lese gerne Biografien über Männer und Frauen Gottes, so Gottes Generäle und so. Auch eine Vielfalt. Auch die zu, mit Spurgeon, wie sie alle heißen, und Wesley und Finney. Und denken wir, oh, wenn wir die Leute alle hätten. Aber die waren in sich auch widersprüchlich, aber auch untereinander widersprüchlich. Was jetzt die Fortverkündigung angeht. Ich habe es jetzt nicht so gleich präsent, aber so Finney und Wesley waren ja zur gleichen Zeit so unterwegs. Der eine meinte, wir müssen mehr die Gnade, der andere sagt, wir müssen richtig die Hölle, damit die Leute die Hölle riechen, damit sie sich bekehren. Und solche, ja, beide hatten irgendwie recht, ja? Verstehst du, was ich meine? Und jetzt kommt doch an, zu wem schlägst du dich? Am besten hältst du dich an Jesus. Und machst mal dein Ding im Gottvertrauen, dass wir auch miteinander nicht alles wissen, richtig zu tun. Vielleicht bist du im richtigen Tun, wenn der andere dir was zum Tun regt, von dem es gar nicht richtig ist. Also mach doch, was du machst. Und letztendlich musst du dich vor Gott verantworten. Du kannst später nicht sagen, dieser oder jener hat mir einen Rat gegeben. Dem bin ich gefolgt. In meiner Bibel steht, jeder steht alleine vor Gott. Und Jesus ist der Fürsprecher. Da steht nicht Bruder XY. Sag ich, hol mal den da, der steht noch ganz hinten. Aber holt den mal schon mal nach vorne. Der hat mir das geraten. Das steht da nicht in der Bibel. Da steht Jesus, ist unser Fürsprecher. Er steht zu Rechten des Vaters. Er wird uns verteidigen, sag ich jetzt mal. Er wird reden. Menschenmeinungen sind keine absolute Wahrheit. Johannes 18, Vers 38. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Und jetzt werde nicht Sklave von menschlicher Meinung, halte dich an Jesus. Ich sehe und höre das, gerade in Facebook-Zeiten, ja. Mann, was wird da gemacht? Und hast du den? Und der hat das? Und höre den und rede den und schau den und der und der. Und da wird mehr Persönlichkeiten hochgehalten mit ihren Publikationen als das Wort Gottes und als Jesus. Erst geht es um Jesus und das Wort Gottes. Und alles andere sind Erfahrungen, sind Einsichten, sind Erkenntnisse. Ich werde manchmal gefragt, Armando, von dir kriegt man kein Tape zu kaufen, keine Bücher. Ich habe sogar Angebote gehabt, vorfinanziert wollten mir Leute das machen. Was du mit Gott erlebt hast und so. Ich sage, was soll's? Warum soll ich sowas verkaufen? Warum soll ich ein Geschäft mitmachen? In der Bibel steht nämlich ganz was anderes. Da steht nämlich ganz hartes Wort. Sie haben ein Geschäft draus gemacht. Du musst nicht alles verkaufen und nicht alles machen. Und auch alles Geschäft machen. Und so weiter und so fort. Die Bibel im Neuen Testament ist ganz klar. Und sehr gefährlich. Warum sage ich das? Weil das, wie Gott mit mir gegangen ist, wie ich ihn erlebt habe, ich sage mal auch glaubensmäßig erfahren habe, so hat er es mit mir gemacht. Aber wie er es denn mit dir macht, ist deine Sache. Da kann man nicht einfach sagen, davon will ich lernen. Oder wenn manche Seminare einladen, lerne zu heilen wie Jesus. Ja, kenne solche plakativen, man will die Leute ja holen. Das ist ja auch hier. Man will die Leute in den Saal kriegen. Heilen wie Jesus. Lerne zu heilen wie Jesus. Allein dieses muss doch schon jemand aufschrecken und sagen, fasse ich mich an den Kopf oder was? Wie kann man da hin? Und dann so tun, als wenn man das Tun bekommt, die Anleitung bekommt und jetzt geh mal heilen. Alles kommt aus der Gnade Gottes. Wir sind Kanäle und Gefäße. Wir sind keine Heiler. Wir sind keine Evangelisten. Wir nehmen, was er uns gibt, zu geben. Oder empfangen. Aber du lernst nicht zu heilen. Du lernst in einer von Gott geschenkten Gabe zu lernen, darin zu reifen und mit umzugehen. Aber du lernst nicht zu heilen. Du lernst auch nicht zu prophezeien. Wenn ich ein Seminar höre, lerne auf die Stimme Gottes zu hören. Mein lieber Mann, das ist immer ein heißes Thema für mich schon. Kannst du das fortentwickeln, was Gott dir gegeben hat. Aber du kannst dir nicht durch Dritte etwas geben lassen. Und dann soll es funktionieren und dann sollst du es machen. Und jetzt geht das hier weiter. In Hiob 42, Vers 10 heißt es, nachdem Hiob für seine drei Freunde gebetet hatte, ließ der Herr ihn wieder gesund werden und gab ihm zweimal so viel, wie er vorher besessen hatte. Ich sagte, der Hiob, Gott des Hiob ist auch dein Gott. Aber Hiob hat da nicht mit gerechnet. Ich sagte, seine Haltung war keine Berechnung. Es gibt manche, die haben so berechnet, unbewusst. Es gibt viele, die Psychologen sagen, das meiste geschieht aus unserem Unterbewusstsein. Manche sagen, sie sind autonom, autark, sie haben sich unter Kontrolle, kennt ihr das? Das meiste geschieht aus der Tiefe, aus der Emotionalität deines Seins. Bei Hiob war es keine Berechnung, kein Gedanke. Wenn ich mich so Gott gegenüber aufstelle, dann werde ich am Ende reichlich haben. Das war das nicht. Die Berechnung hatte er nicht. Da wäre auch nichts geworden. Er sagte, ich nehme es an. Ich möchte einzelnen von euch heute Morgen Mut machen, anzunehmen, was gerade im Augenblick ist. Du bist vielleicht kein Hiob, wer kann das überhaupt ein Hiob sein, ja? Aber wenn man, ich meine, das ist ja relativ. Zahnschmerz ist ja nicht gleich Zahnschmerz. Wie sagt immer mal Fischhändler, ich sage, wie schmeckt der denn Fisch? Kann ich gar nicht so. Ja, gesagt er, wie soll ich das beschreiben? Sagt er, Geschmack und Schmerzen lassen sich schlecht beschreiben. Vielleicht hast du deine Form von Hiob und berechnest nicht und sagst, ich quäle mich damit, sondern ich sage, Herr, wenn es schon so ist, dann gib mir die Stärke und der Kraft. Und Hiob war nicht im Wissen, Gott wird mich am Ende um ein Vielfaches belohnen. Das steht nirgendwo. Der hätte das gesagt. Der hätte gesagt, ach, wisst ihr was, relax, Brüder, liebe Frau, du wirst nachher noch mehr zu tun haben. Ich sag mal, das Zelt wird doppelt so groß sein. Du wirst mehr zu putzen haben, als du vorher hattest. Wir werden überreich gesegnet. Unser Haus verdoppelt sich in der Größe, ja? Hat er nirgendwo gesagt. Er sagt nur, versinne dich nicht. Soll ich das nicht annehmen? Er hat nicht gesagt, ich erkenne und ich weiß. Und das sind die Punkte, die ich immer wieder hervorhebe. Sie lieben gerne. In den wenigsten Fällen erkennen wir, begreifen, wissen wir, warum, weshalb wir so geführt worden sind. Ein Teil des Lebens wissen wir, warum wir reingekommen sind. Mose, sage ich immer, wusste noch, warum er in der Wüste gelandet war. Aber viele Male kommen wir durch eine Wüste des Lebens und wir wissen nicht, wie wir da reingeraten sind. Jesus wurde durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt. Das sind Stellen, da kann man nachvollziehen. Aber die Regel ist doch, dass unser Leben läuft, entsteht, entwickelt sich. Und dann sind wir in einer Situation drin und denken, mein lieber Mann, was ist das? Warum ist das so? Und dann geht die Maschine los. Die Glaubensmaschine arbeitet. Das muss ich doch wissen. Das muss ich doch ergründen. Da muss ich doch durchbrechen. Da muss ich doch gegen angehen. Das kann doch nicht so sein. Ein Riesenproblem. Weil es das nur eine Belastung bedeutet, auch bei Kranken. Bring mehr Glauben auf. Guck mal nach, ob deine Eltern was gemacht haben, was weiß ich, in welchem Jahrhundert oder sowas. Ist hier, das schmälert die Kraft von Golgatha. Golgatha durchbricht alles, dein Leben, die Vergangenheit. Es reinigt von Sünde und ist Vergebung. Golgatha ist die Schnittstelle. Golgatha bricht auch alles, was man sozusagen als Ahneschuld oder was titulieren wollte. Du hast damit nichts zu tun, sondern du bist in Golgatha. Es geht um dich in Golgatha, um die Sündenvergebung. Golgatha ist was Persönliches, ist nichts Universelles, ist nicht für alle mal gleich, sondern ist etwas Persönliches, eine Entscheidung. Golgatha ist persönlich. Aber Golgatha ist auch die Kraft, die alles durchbricht. Wenn ich glaube, dass Sündenvergebung an Golgatha ist, durch Golgatha ist, dann ist auch die Vergangenheit, seine eigene, aber auch die andere, wenn sie denn so wäre, auch weg. Was ist das für ein schwacher Gott, der es zulassen würde, wenn man sich bekehrt, wenn man Christus, Jesus Christus annimmt. Ich sag mal, wenn man die Glaubensschritte richtig vollzieht. Wenn es ein schwacher Gott ist, der zulassen würde, dass durch ein falsches Verhalten der vorherigen Generation es immer noch möglich ist, dass das Leben nicht gelingt. Welch ein fataler Gott. Ich brauche auch kein Christ sein, brauche auch nicht gläubig werden, wenn Gott nicht die Macht hat. Das hat mir keiner von denen, die es behaupten, widerlegen können. Ich sage, sagt mir das, erklärt mir das. Wie kann Golgatha so schwach sein? Was für ein schwacher Gott, der zulässt, ich kann dich wahr erlösen und dir eine Hoffnung für die Zukunft geben. Aber weil Oma und Papa, was weiß ich, wer da auch immer da was gemacht hat, da kann ich dir nicht helfen. Das kann ich, da komme ich nicht, das muss ich zulassen. Was für ein Gott wäre das? Was für ein schwacher Gott? Jeder steht und fällt mit seinem Gott selber, sagt die Schrift. Du gehst individuell mit Gott selber. Und du bist nicht verantwortlich für das Fehlverhalten drin. Ich werde auch morgen darüber reden. Wie viel Verantwortung hast du für den Nächsten, dass er zu Christus kommt? Gerade auch mit Familienangehörigen. Was ist deine Verantwortung? Was ist die nächste? Und wo hört sie auf? Und wie läuft sie? Da wird viel Druck gemacht und viel Belastung und viel Not. Und zu der Situation, die man in der Seele und im Leibe haben kann, kommen all diese Botschaften, die lagern nochmal eine Last auf. Die machen die Sache noch schwerer. Sie erlösen nicht aus der Situation. Sie befreien nicht aus der Situation, sondern sie machen zu der Situation es noch schwerer, als es ist. Und das kann es doch nicht sein. Und das kann doch nicht die Botschaft sein. Und jetzt, einen Moment haben wir noch, und dann mache ich noch vielleicht fünf, und dann komme ich noch ein, ich sehe schon, ich bin noch nicht ganz durch mit den Sachen. Ich komme noch mal zu einigen Punkten, und dann können wir nachher noch mal den Pause, vielleicht brauchen wir alle noch mal eine Pause erstmal, und mal schauen, mal zum Durchatmen. Sonst teilen wir das ein bisschen anders. Vielleicht bis das Essen kommt, noch mal eine Pause und so. Aber ich gehe noch mal hier in einen Gedanken rein. Gott will alle heilen, oder glaube mir, dann bist du geheilt. Du bist krank in deinem Leben, oder deine Verwandten Sünden nicht bereinigt wurde. So ähnlich wird verkündigt, um zu erklären, warum eine Heilung ausbleiben muss. Es geht immer darum, zu erklären, weil trotz Gebet keine Veränderung kommt. Also muss es eine Ursache haben. Und der Punkt ist immer, und darum kriegt, wie bald morgen würde ich darüber sprechen, über Evangelisation. Woran mag es noch liegen, dass wir die Stadt für Christus noch nicht eingenommen haben? Woran muss es liegen, dass ich immer noch die Probleme habe? Woran muss es liegen, dass ich immer noch krank bin? Man will wissen, woran es liegt, was, um die Ursachen zu beseitigen, damit man durchkommt. Das ist letztendlich immer der Gedanke. Immer dieser Versuch, da durchzukommen und das zu verstehen. Und jetzt komme ich hier zu den Großen der Schrift. Man könnte jetzt zwar meinen, wie wir hier so schwach und klein und im Glauben noch im Wachsen sind, aber die großen Apostel, meine Zeit, ja, ne? Apostelgeschichte und was. Und dann die Apostel, wenn die Paulus, Petrus, wie sie alle, wenn die da wären, also da wäre das ja rat, rat, rat. Dann bleiben sie alle. Die merken noch gar nicht, dass sie krank waren, da sind sie schon gesund gebetet, ja. Im 1. Timotheus 5, Vers 23 heißt es, schreibt Paulus, trinke nicht mehr nur Wasser. Siehst du, nicht nur Wasser, ja. Und jetzt kommt es, darf man das überhaupt sagen? Sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du was? Dann richtig happy bist und beschwipst bist. Nein, weil du so oft krank bist. Weißt du, zu der Zeit galt Wein irgendwie als Heilungsmittel, als Medizin. Deswegen sagt er, sagt nicht, damit du, wenn du beschwipst bist, merkst du nicht, wie krank du bist. Darf ich das hier so sagen? Manche sagen, Wein ist vom Teufel. Wisst ihr, was ich euch sage? Nur der schlechte Jahrgang ist vom Teufel. Aber Paulus, wo bleibt deine Autorität als Apostel? Keine Heilung, sondern eine Empfehlung an Timotheus, Arznei zu nehmen. Ist das nicht auffällig, ja? Und Timotheus, was ist in deinem Leben noch in Ordnung zu bringen, weswegen du nicht geheilt wirst? Du kannst doch, siehst du, du hast den Paulus, so einen mächtigen Mann Gottes, ja? Wir reden jetzt mal von dieser Dimension, von dem vielleicht manche denken, wenn wir mit denen noch zu tun hätten, ja? Ja, dann lass mal die anderen beruhigt. Dann machen die nur so. Da kann ich meine Arznei im Vorwege schon wegkippen. Er sagt zu ihm, du, tu was dagegen, denn du bist krank. Und er sagt nicht, das kriegen wir hin. Da glauben wir fester. Da prüfen wir nochmal. Ich als Beter sowieso. Und du als Kranker, wir gehen nochmal so durch die Familie. Ja? Schreib mal so auf. Es gibt leider Gottes welche. Ich ecke da gerne mit an. Aber es ist ja nicht mein Problem. Das Problem sehe ich immer auf der anderen Seite. Da musst du erstmal so ein paar Seiten ausfüllen. Bei mir kommen die Leute nach vorne. Ich sage, ich bete mit dir, wenn du krank bist. Ich werde das auch heute machen. Da frage ich aber nicht, lass uns mal auf die Ursachen gehen. Oder wie oft hast du das jetzt schon gemacht? Oder bist du dir ganz sicher? Bringst du den Glauben mit? Ich halte das wie Rainer Bonke, der seinerzeit mal sagte, ich bete gerne mit den Kranken, denn damit habe ich am wenigsten zu tun. Einfach beten. Einfach machen. Das tue ich. Und nicht irgendwelche Gründe ergründen wollen oder etwas herausfinden wollen. Und Paulus und Timotheus, da muss was bei euch sein, dass da keine Durchbrüche erzielen. Sagt die Bibel nicht. Da sagt der Paulus nicht, ich frage Gott, ich erkläre das, ich warte nochmal und dann komme ich. Er sagt, du, dein Zustand ist so, tu was dagegen. Wisst ihr, was das auch hier zum Ausdruck bringt? Dann nimm deine Tabletten, geh zum Arzt, lass dich untersuchen, lass dich behandeln, damit du wieder fit wirst, von mir aus bis zum Ende der Marathon kannst oder was auch immer. Tu das. Arznei als Hilfe. In 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. So, dann weiß ich ja, in der Weite und der Breite. Das ist die Bibel. Ich sag mal, andere Religionen mit ihren Büchern, die sind schwarz-weiß. Da steht so mal so und da steht so. So ist es zu tun und so ist es nicht zu tun. Das macht auch die Verführbarkeit und die Verfänglichkeit auch der sogenannten grünen Religion. Das ist schwarz-weiß. Da ist kein, mal schauen, kann dir Gott so, könnte es sein, lässt Gott da Raum, Freiraum. Das, so ist es und so ist es nicht. Und das ist so verfänglich. Die Bibel ist, ich gebe es ja zu, in vielen oder meist eine wirkliche Herausforderung. Du liest und dann fragst du dich, Mensch Gott, kannst du das nicht ein bisschen eingängiger, leichter formulieren? Der eine sagt mir das so und von dem anderen höre ich das so. Aber das kann doch nur so sein, ja? Und nicht auch so sein. Gott ist so weit in der Weisheit, sagt, es ist möglich, auch so die Dinge zu betrachten. Und so ist das hier auch bei Paulus. Es gibt theologische Ansätze, die sagen, es war eine körperliche Krankheit. Andere sagen wieder, das war keine körperliche Krankheit, aber er wurde mal so geplagt. Also jetzt nicht so. Und ich tendiere dazu, auch zu sagen, Paulus war krank. Und er hat ja gebetet, dass man die Krankheit nimmt. Und dann, so habe ich es richtig gemacht. Und dann, das ist alles Quatsch, aber es wäre auch schon wieder Thema für Sie. Und dann, oh, und dann sagt er, gut, dann ist das so. Er sagt nicht, ich bin ein Gesalbter des Herrn und ein Diener des Herrn. Welch ein schlechtes Vorbild, wenn alle von mir hören. Er schreibt das ja auch noch. Er hat das ja auch damals kundgetan. Ich bin da irgendwie nicht fit. Aber ich diene dem Herrn. Und ich habe Gott gebeten, er möge mich frei machen davon. Und es ist nicht passiert. Also nehme ich so an. Vielleicht hält es mich auch demütig, hält es mich auch klein und so weiter. Und er sagt, das ist so. Das ist ein Faktum. Da wird nicht dran rum versucht zu erklären. Das ist so und es liegt nicht an mir, sagt er. Gott hat es so gefügt, aber es liegt jetzt nicht an meiner Haltung Gott gegenüber oder an nicht vorhandenen Glauben oder irgendwas. Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gepflegt, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollende sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohnen ist. Darum bin ich gutmütig in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Da sagt, es gibt Umstände, Situationen, die geschehen um mich herum und die geschehen an mir, aber die haben mit meiner Beziehung zu Gott nichts zu tun, nicht mit dem Glauben. Sondern sie sind da. Ich glaube, die Volk Gottes braucht eine Botschaft. Es ist, wie es ist. Weil es dann so ist. Und nicht, weil man da nicht richtig unterwegs ist. Ich sehe nur immer diese Tendenz. Da müssen wir gebieten, da müssen wir, ich komme morgen dazu. Was heißt es eigentlich? Ich nehme immer Jesus als Vorbild. Jesus als Vorbild, nicht für alles andere. Da müssen wir, da haben wir, ich lese und lese und sage, Mensch Leute, ihr habt das aber nicht. Eure Behauptungen, die ihr sagt, sie werden so auf dem Weg, die werden von Gott nicht bestätigt. Ich sehe die Durchbrüche nicht. Ich sehe die Heilung nicht. Ich erlebe das nicht. Ich kann das nicht sagen, dass es so ist, aufgrund der ganzen Behauptungen. Schwachheit, auch körperliche, kann Bestandteil unseres Glaubenslebens sein, damit wir nicht überheblich werden, sondern muss uns stärker an Jesus halten. Manchmal, ich sage jetzt mal so, man macht sich ja Gedanken. Und es dürfen ja auch Gedanken davon haben und so die Breite zu verstehen. Manchmal ist es so, vielleicht ist eine gewisse körperliche Schwachheit. Ich komme immer gerne zu Mose und Aaron. Mose blieb ja ein Stotterer. Gott hat ihn nicht geheilt, ja? Und da sage ich immer gerne, Gott hat ihn nicht geheilt, sonst wäre Mose überheblich geworden. Manchmal ist es so, dass wir in unserer Schwachheit Gott viel näher sind. Manchmal, ich sage nicht als Strafe, nicht als, sondern dieses, wir sind nicht so oben auf, ja? Dass es das in einer Abhängigkeit von Gott hält, dass wir sagen, durch ihn brauchen wir diese Kraft, durch ihn brauchen wir diese Stärke, durch ihn brauchen wir diese Zuversicht, durch ihn brauchen wir diesen Glauben, dass wir in unserer Zeit, unserem Sein durchhalten. Gesundheit und Wohlstand muss nicht ein Ausdruck von Segen sein, sondern ergibt sich halt. Du wirst geboren mit einer Intelligenz, von mir aus in ein soziales Umfeld hinein. Warum bist du nicht Prinz Charles? Oder wie heißt die da alle noch, die ganze, ich komme so schnell gar nicht mit dem Königshaus, ist ja auch nicht meine Welt. Da sage ich jetzt mal so, warum bist du nicht im Königshaus Marco geboren, was weiß ich. Allein da fängt doch schon mal was an, eine Auslese, diese Lektion. Ja? Da hast du doch schon gar nichts machen können für, oder? Keiner hat gefragt, in welches Land du geboren willst. Keiner hat dich gefragt, mit welcher Intelligenz du geboren willst. Noch hat jemand gefragt, in welche Familie du gerne rein möchtest. Da kommst du rein. Da bist du drin. So, da habe ich gesagt, Gott hat das geführt. Hat Gott das jetzt geführt? Dass du nicht in Afrika geboren bist, mit all den Haaren, und dass du jetzt in Europa geboren bist, oder in Deutschland oder in England. So, was, wer war es nun? Was der berühmte Zufall, was Gott ist allwissend, hat Gott das gesteuert? Ich glaube, manchmal müssen wir sagen, tja, so ist es nun mal. Da bin ich nun mal. Und so, wo ich bin, da bin ich glücklich. Mit dem Herrn und durch den Herrn. Atheisten und Andersgläubige sind nicht mehr oder weniger gesünder als Christen oder besser gestellt. Psalm 73, Vers 3. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es trotz ihrer Bosheit ging. Sie erschienen, ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Und dann heißt es im Vers 26, bin ich auch krank? Die hörst du nicht so oft zitiert, diese Bibelstellen. Ist dir schon mal aufgefallen? Auch mit diesem Coronavirus, da hat doch jemand da so ein Facebook, ich habe da so eine Grafik, da ist der Corona und dann ist da so einer, weiß ich, die Pfosten damals in Ägypten mit dem Blut und wir dürfen nicht. Aber jetzt habe ich gerade gestern bekommen, wie ein Pastor erkrankt ist und so weiter. Da gibt es so ein Interview in einer Ortszeitung da, wie er damit umgeht mit Quarantäne. Da haben die Leute den Virus da und dann schreckt er zurück und dann ist der Engel da, der die Pfosten da mit Blut bestreift. Das war damals in Ägypten so, ja, als der Engel kam und die Erstgeburt Ägypten geschlagen hat und da, wo das Blut dran war, ging er weiter. Aber das war damals für das Volk der Israeliten gemeint, gesagt, getan, auch für den Pharao als Menetekel, als Warnung. Das ist auch nicht eins zu eins umzusetzen auf uns hier. Da können wir auch alle sagen, warum hast du, ich habe es nicht gemacht. Vielleicht hast du Vorrat eingekauft, weil jeder sagt, du musst es tun. Aber du kannst ja auch die auf dem Balkon nicht stellen, eine Decke austeilen und Manna vom Himmel abfordern. Kommt doch keiner auf die Idee, oder? Gott kann dich doch versorgen. Wieso musst du was einkaufen gehen? Hast du fast so nur leere Regale. Gott kann dir doch alles vom Himmel runterkommen lassen. Gab's doch so mal eine Geschichte oder habe ich das falsch verstanden? Die waren auch irgendwo fern von allem, ja? Und sie krachten immer alles und jeden Tag frisch. Also keine Vorratshaltung. Was? Also besser geht's ja gar nicht. Du kriegst jeden Tag frisch auf den Tisch. Wo hat man immer was frisch auf den Tisch? Und das jeden Tag. Macht auch keiner, oder? Warum nicht? Und da kommt einer so mit den Pfosten und macht und alle, oh! Dabei war es damals für Ägypten gedacht. Für die Ägypter und für das Volk Israel und so weiter. Aber das kann ich doch nicht übertragen. Aber ich bin erschüttert, weil ich solche Dinge sehe. Und vorher, da fragt auch keiner. Und macht sich keiner Gedanken, sagt, was soll denn Unsinn? Da werden Bibelstellen, Zusammenhänge einfach plakativ rausgerissen, die in keinem Kontext zu gebrauchen sind. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Bin ich auch krank und völlig geschwächt? Lies das mal heutzutage irgendwo. Ich habe selten, vielleicht muss ich das mal wieder reinsetzen. Das sind die Bibelstellen, die mich bewegen, weil das die Realität ist, die Wahrheit ist, die Klarheit ist. Ich bin schwach, krank und geschwächt. Aber Gott ist der Trost meines Herzens. Er gilt mir für immer und ewig. Das ist die Botschaft. Das ist Evangelium, das ist die Glauben, das ist der tägliche Sein, das ist die klebliche Glaubensrealität. In der Regel ist das so. Schwach, krank, niedergeschlagen. Und da brauchen wir die Zuversicht Gottes und die Kraft Gottes. Ich werde heute dann auch für beten. Ich glaube, dass Menschen hier im Raum sind, die es brauchen, für ihren Alltag in dieser Kraft und dieser Stärke zu gehen. Und jetzt kommt, ich hoffe, das kommt jetzt eine Formulierung von mir. Psalm 73, Vers 28, und dann komme ich dazu. Doch mir geht es gut, weil ich mich an Gott halte. Stell dir mal vor, er sagt nicht, mir geht es gut, weil Gott mich gut behandelt, sondern weil ich mich an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn, vor seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Meine Zuversicht ist bei dem Herrn und mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. Er sagt nicht, mir geht es gut, weil ich alles erhalte, sondern weil ich mich an Gott halte. Jetzt kommt nämlich mein, ich bin ganz stolz irgendwie drauf, darf ich ja nicht sein, aber. Und jetzt mein Punkt, den habe ich mir irgendwie verhandelt. Das schreibe ich einfach. Ich setze mich hin, mache den Alltag, Dattelrum, Tüttelrum, was habe ich auf einmal? macht das Klick. Und dann läuft das und dann schreibe ich sofort hin. Da überlege ich auch gar nicht lange. Und jetzt kommt das, was ich dir jetzt doch in die Pause jetzt hinein. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Pause. Zumindest ich, mir geht es so. Und jetzt sage ich Folgendes. Und wir kommen doch mal hier zu den anderen Heilungsdings. Dings sage ich schon. Zu den anderen Punkten. Mir geht es gut, sagt der Psalmist, weil ich mich an Gott halte. Nicht, weil ich alles von Gott erhalte, was ich möchte, halte ich mich an Gott. Viele halten sich nur an Gott, wenn sie das erhalten, was sie gerne möchten. Aber der Glaube, die wahre Gottesbeziehung, die ist darin gegeben, dass ich mich an Gott halte, wenn ich nicht alles erhalte. Und ich sage dir auch für dein zukünftiges Leben, was gilt für deine Vergangenheit, für deine Gegenwart und Zukunft, auch wenn er mir im Allen nicht eine Antwort gibt. Auch wenn ich nicht immer einen Sinn erkenne, ich will mich dennoch an Gott halten. Und das war das Geheimnis, wenn ich das in Anführungsstrichen setzen darf, was Josef auszeichnete. Er hielt sich an Gott. Aber nicht, weil er wusste, das Erhalten, warum er das wie hatte zu erhalten und was doch am Ende als zweiter Mann in Ägypten für ihn forscht, das wusste er ja nicht. Hat er gesagt, ich halte mich dennoch an Gott. Und er missionierte und evangelisierte dort im Gefängnis. Er war ein Diener Gottes, auch bezeichnet. Er schaute nicht auf seine Problematik, er richtete sich nicht über seine Brüder aus der Ferne auf, sondern er sagte, so bin ich mal in der Situation, was kann ich für Gott hier tun? Ich sage dir, nimm dir das mal einfach mal mit. Wenn Situationen in deinem Leben sind, wo du sagst, oh wei, frag doch einfach Gott, wie kann ich auch in dieser Situation von dir ein Werkzeug sein? Wie kann ich auch für dich aktiv sein? Josef hat ja allen Grund gehabt, sich zurückzuziehen. Sondern er kam da und lebte, also als wenn das, man hätte fast gesagt, als wenn das seine eigentliche Berufung wäre, oder? Wenn man ihn so besucht hätte und gesagt, Mensch, Josef, ja, sagt er, die haben mich hierher geschickt. Wenn ihr wüsstet, wie gut mir das geht, ich bin hier richtig Gefängnis. Ich bin zwar formal, gibt es da noch einen, aber eigentlich bin ich hier schon der Gefängnischef. Also ich, ja, würde man sagen, Josef, ich glaube, du bist jetzt in deiner eigenen Berufung jetzt. Denn die Brüder haben dich doch nur unterdrückt. Weißt du, aber jetzt, ich glaube, Josef, das hat Gott gewollt. Da bist du in deiner Berufung. Das könnten. Das hat er nirgendwo gesagt. Er hat gesagt, ich nehme an. Es ist so schwer es ist. Aber es ist die Wahrheit. Wir müssen manchmal annehmen. Und sagen, Herr, wie kann ich damit umgehen, dass ich die Kraft dafür habe von dir. Gott segne dich.
Vielen Dank, Armando. Also